SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Das ist die Sendung Doppelpunkt auf SRF 1. Ganz herzlich willkommen. Vor rund 30 Jahren ist im Libanon ein schreckliches Massaker passiert. Christliche Milizen haben mit Hilfe der israelischen Armee bis zu 3000 Palästinenserinnen und Palästinenser ermordet. Das hat auch in der Schweiz für Schlagzeilen gesorgt. Seit dem Massaker von Sabra und Shatila sind 30 Jahre vergangen. Wie geht es den Überlebenden heute und wie gehen ihre Kinder mit diesem schweren Erbe um? Christina Capretz war im Libanon und hat die folgende Reportage mitgebracht, die gerade mit der Nachrichtensprecherin anfängt.
12.30 Uhr, Sie hören Nachrichten von Radio DRS. Trauer und Entsetzen beherrschen die zahlreichen ersten Reaktionen auf die Nachricht, dass vermutlich libanesische Christenmilizen innerhalb der letzten 48 Stunden unter den palästinensischen Kindern, Frauen und Männern in Westbeirut ein Blutbad anrichteten. Gestern Abend verdichteten sich die Meldungen zur Gewissheit, dass in den Beiruter Vierteln Shatila und Sabra Hunderte von Palästinensern jeden Alters und beiden Geschlechts ermordet wurden. Nach Schätzungen von Journalisten muss man mit 1400 Toten rechnen. Das israelische Radio und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, sprachen von Hunderten von Ermordeten. Der israelische Ministerpräsident ordnete eine gründliche Untersuchung der Ereignisse an. Das Oberkommando der israelischen Streitkräfte bestritt jede Mitschuld israelischer Soldaten an dem Massaker.
Die Nachricht vom Massaker in Sabra und Shatila hat am 18. September 1982 die Schlagzeilen auf der ganzen Welt bestimmt. Auch in der Schweiz waren viele Leute fassungslos, wo sie vernommen haben, wie Tausende von Frauen, Männern und Kindern auf grausamste Weise ermordet worden sind. Ausgerechnet von denen, die bis zu dem Zeitpunkt bei vielen Europäern als die Guten gegolten haben im libanesischen Bürgerkrieg. Von christlichen Milizen und israelischen Soldaten. Gut 30 Jahre später besuche ich das Palästinenserlager von Sabra und Shatila im Westen von Beirut. Ich will wissen, wie die Menschen hier das Massaker in Erinnerung haben, wie sie es geschafft haben, weiterzuleben und wie es den Palästinenserinnen und Palästinensern im Libanon heute geht. Die Hauptstrasse von Sabra ist ein einziger Markt. Es schmeckt nach arabischem Kaffee und frischem Fisch. Auf den mobilen Märzständen biegen sich Gemüse und Früchte, billige Kleider und Papeterieartikel. Und ein Händler hat sogar ein verrostetes Auto zum Märzstand umfunktioniert und stellt auf der Kühlerhaube Haushaltgeräte aus. Erst wenn man ins Labyrinth von den vielen Nebenstrasse abbiegt, dann sieht man, wie arm das Quartier eigentlich ist. Elektrische Kabel hängen von einem Haus zum nächsten und zum Platz schaffen für immer mehr Bewohner haben die Familien ihre einfachen Betonhäuser auf alle Seiten hin ausgebaut, sodass die Gassen noch enger geworden sind, als sie das je schon gewesen sind. Zana Sarsawi ist vor bald 50 Jahren hier geboren. In ihrer engen Wohnung bietet sie mir einen Kaffee an. Kaum zu glauben, dass in diesen zwei kleinen Zimmern 9 Personen leben. Zana Sarsawi, ihren zweiten Mann und 7 Kinder. Wenn man reinkommt, dann steht man mitten in der fensterlosen Stube. Nebenan ist das Schlafzimmer, wo die Eltern und 5 Kinder schlafen, auf Kajütenbett und am Boden. 2 Töchter schlafen auf der Veranda, wo Zana Sarsawi notdürftig mit Wellblech und Plastik abdeckt hat. Das Leben in Sabra und Shatila habe sich sehr verändert, sagt die 49-jährige Frau mit dem Kopftuch. Die Wohnverhältnisse sind immer enger geworden in den letzten Jahren. Wo sie noch als Kind war, in den 60er Jahren, habe es hier noch viel mehr Platz gegeben.
Es war sehr schön im Lager. Wir haben gelebt wie in einem Dorf. Alles war in der Nähe. Die Schule, der Merit, die Familie. Und die Häuser hatten höchstens 2 Stück gehabt, nicht 5-6 Stück wie heutzutage. Wir haben uns alle gekannt. Wir waren wie eine grosse Familie.
Der Zana Sarsawi, ihre Eltern, sind 1948 aus Palästina in Libanon geflohen, bei der Staatsgründung von Israel, zusammen mit Zehntausenden von anderen Palästinenserinnen und Palästinensern. Die Flüchtlinge sind zuerst in Zelt untergebracht worden. Man hat ihnen zu essen und Kleider gebracht und was sie sonst so gebraucht haben. Und mit den Jahren haben die Flüchtlinge die Zelte abgebrochen und richtige Häuser gebaut. Einfache Betonhäuser, wo sie zum Teil heute noch drin wohnen und wo heute noch Lager genannt werden. Die libanesische Regierung habe die palästinensischen Flüchtlinge zuerst mit offenen Armen empfangen, erzählt Rosemary Sayer, eine Anthropologin, die mehrere Bücher über die Geschichte der Palästinenser im Libanon geschrieben hat.
Ganz am Anfang haben der Präsident und der Premierminister die Palästinenser willkommen geheissen. Sie haben Reden gehalten und gesagt, ihr Palästinenser sind unsere Brüder, ihr habt die gleichen Rechte wie wir Libanesen.
Entitled to everything that Lebanese have.
Auch die libanesische Bevölkerung ist den palästinensischen Flüchtlingen, die so Zehntausenden in Libanon gekommen sind, positiv gesinnt gewesen. Damals in den 60er Jahren hat der Libanon als Schweiz vom Orient gegolten. Der Wirtschaft ist es gut gegangen und es sind viele Touristen aus Europa und aus anderen arabischen Ländern gekommen, um die schöne Natur, Berge und das Meer zu bestaunen, fein libanesisch zu essen und sich ins berühmte Nachtleben von Beirut zu stürzen. Aber gleichzeitig ist der Gegensatz zwischen Reich und Arm im Land immer grösser geworden. Besonders der Gegensatz zwischen den armen libanesischen Schiiten, die auf dem Land gelebt haben, und den reichen libanesischen Christen in der Stadt. Hinter den Kulissen hat es darum damals schon angefangen zu brodeln. Der Bürgerkrieg ist vor der Tür gestanden. Aber nicht nur der Kontrast zwischen Reich und Arm war ein Auslöser für den Bürgerkrieg. Auch die Frage, was mit den Palästinensern passieren soll, hat für Unruhe gesorgt. Die Palästinenser haben nämlich vom Libanon aus dafür gekämpft, dass sie in ihre Heimat auf Palästina zurückkommen, ins Gebiet vom heutigen Israel. Damals schon war der Yasser Arafat der militärische und politische Führer der Palästinenser und hat hier im Libanon sein Hauptquartier gehabt. Am Anfang haben viele Libanesen den Kampf der Palästinenser unterstützt. Die palästinensische Sache ist zum Anliegen von allen Arabern geworden. Und alle haben die Palästinenser angeführt, die vom Libanon aus probiert haben, ihr Land zurückzuerobern. Bald ist aber klar geworden, dass sie zu wenig stark sind dafür. Im Gegenteil, Israel hat sogar immer heftiger zurückgeschlagen gegen die palästinensischen Angriffe aus dem Libanon. Und darunter hat auch die libanesische Bevölkerung stark gelitten. Die Frage, ob der Libanon den Palästinensern helfen soll oder sich daraus halten, diese Frage hat die Libanesinnen und Libanesen gespalten und war mit dem Grund für den Bürgerkrieg. Der Krieg, der 1975 angefangen hat, 15 Jahre lang gedauert hat und unsägliches Leid gebracht hat für alle Volksgruppen im Libanon. Die Palästinenserin Sana Sarsawi erinnert sich noch gut an den Anfang des Krieges. Damals war sie 12 Jahre alt.
Es war wie ein böser Traum. Wir hatten immer Angst und sind immer in der Mutter am Rockzipfel gehangen. Männer haben das Lager beschützt und die Frauen haben für sie gekocht. Wir sind immer im Lager geblieben, weil wir uns dort sicherer gefühlt haben.
Sana Sarsawi ist in einer einfachen palästinensischen Familie aufgewachsen. Dass sie eine Ausbildung machen würde, ist nie in Frage gekommen. Es ist selbstverständlich, dass sie früh heiratet und Kinder kriegt. Mit 14 hat sie sich verlobt. Mit 15 hat sie ihre erste Tochter geboren, zmitzt im Krieg. Mehrmals haben sie aus ihrem Haus raus müssen, sie haben Schutz in einer Schule gesucht. Und wo sie zurückgekommen sind, war ihr Haus zerstört und sie mussten es wieder aufbauen. Immer wieder haben sie auch gehört von Massakern, die in anderen Palästinenserlagern passiert sind. Trotzdem haben sie nicht geahnt, dass so eine Katastrophe passieren könnte, wie das Massaker, das sie dann selber erleben müssen. Es war der 14. September 1982, wo der libanesische Präsident Bashir Gemayel bei einem Bombenanschlag ums Leben kam. Der Gemayel war ein christlicher Milizenführer und Verbündeter von Israel. Die Palästinenser hat er gehasst. Schnell hat es darum geheissen, die Palästinenser haben den Präsidenten umgebracht. Der Verdacht hat sich später allerdings nicht bestätigt. Aber dann war das Massaker schon lange passiert.
Der Bashir Gemayel ist am Dienstag ermordet worden. Am Mittwochabend sind wir draußen vor dem Haus gesessen. Es hatte keinen Strom gehabt. Da sind zwei Frauen vorbeigekommen. Ihre Kleider waren voll Blut und sie haben uns gesagt, es seien bewaffnete Männer gekommen, die ihre Männer an die Wand gestellt und verschossen haben. Da haben wir das Lager verlassen und haben uns in einem Altersheim versteckt.
Zana Sarsewi ist damals 19 Jahre alt und Mutter von zwei kleinen Mädchen. Und sie war schwanger mit ihrem Sohn. Drei Nächte und zwei Tage hat ihre Familie und die Familie von ihrer Schwester ausgeharrt. Sie haben Schüsse und Bomben gehört und in der Nacht war der Himmel hell erleuchtet von Lichtbomben. Am dritten Tag, am Samstagmorgen, ist ihnen die Milch für die Kinder ausgegangen. Ihren Mann und der Mann von ihrer Schwester sind losgegangen, um daheim im Lager Milch zu holen, obwohl die Situation immer noch sehr angespannt war. Wo die beiden Männer nach einiger Zeit immer noch nicht zurückgekommen sind, haben Zana Sarsewi, ihre Mutter und ihre Schwester beschlossen, sie zu suchen. Sie haben ihre Kinder gepackt und sind ins Lager gegangen. Dort haben sie die beiden Männer dann gefunden. Die christlichen Milizen haben sie festgenommen, zusammen mit vielen anderen palästinensischen Männern und Frauen.
Sie haben so viel festgenommen, wie sie nur können. Meine Mutter, meine Schwester und ich haben dann beschlossen, mit ihnen zu gehen. Es war wie eine Prozession. Wir sind in der Mitte gelaufen und die Milizen sind neben uns hergegangen. Die Türen der Häuser im Lager sind spierangelweit offen gestanden. Mein Mann hat gesagt, schau nicht nach rechts, dort hat es Tote. Aber als ich nach links geschaut habe, habe ich auch Tote gesehen. Ich habe eine Familie gesehen, die ich gekannt habe. Sie waren gerade um die Nacht, als die Milizen gekommen sind. Und ich habe gesehen, wie sie tot auf dem Tisch gelegen sind.
Zana Sarsewi hat die eine Tochter an der Hand gehabt, die andere auf dem Arm. Und sie hat probiert, ihren dicken Bauch vor den bewaffneten Männern zu verstecken, weil sie hat gehört hatte, dass bei früheren Massakern schwangeren Frauen der Bauch aufgeschlitzt worden ist. Die Prozession sei immer grösser geworden, erzählt Zana Sarsewi weiter. An jedem Ecke seien wieder mehr Leute dazugekommen, zum Teil noch im Pyjama. Stundenlang seien sie so gelaufen, ohne Wasser. Und ihre Mutter, die eine helle Haut hat, hat einen Sonnenbrand gekriegt. Bis sie gegen Mittag zu einem Platz gekommen sind, wo eine riesige Grube im Boden war. Dort haben sie Soldaten gesehen, in Uniformen mit hebräischer Schrift, erzählt Zana Sarsewi. Israelische Soldaten.
Als wir dort angekommen sind, haben sie die Männer und die Frauen getrennt. Mein kleiner Bruder war erst 7-jährig und neben meiner Mutter gelaufen. Da kam einer von der Christenmiliz und hat ihn meiner Mutter weggerissen. Sie hat ihn angeschrien. Was wollt ihr mit ihm? Er ist noch ein Bub. Er hat ihr gesagt, ihr bringt euch schon euren Babys schiessen bei. So musste mein Bruder mit diesen Männern gehen. Die Männer haben sie befohlen, in die Gruben runterzusteigen. Etwa 500 Männer waren das. Es
waren etwa 500 Männer.
Ein Militärwagen ist zwischen den Leuten hin und her gefahren. Sie haben sich über uns lustig gemacht und gesagt, schaut, da sitzt der Yasser Arafat drin. Klatscht für ihn. Sie haben ihre Waffen entsichert. Und da haben wir Angst bekommen und angefangen zu klatschen.
Rab ist طبيعي يعني من المناظر ولا من المسلحين يعني صاروا يحكوا وينسمع الصوت انه عم بيحكوا بصرخوا على بعض.
Und dann plötzlich hat eine Diskussion angefangen zwischen den Israelis und den christlichen Milizen. Wir haben gesehen, wie sie einander angeschrien haben in ihren Funkgeräten. Am Schluss haben sie die Männer wieder aus den Gruben rausgeholt und uns befohlen, in die Richtung der kuwaitischen Botschaft zu laufen. Wir haben uns nicht getraut, uns umzudrehen, um zu schauen, ob die Männer hinter uns laufen. Wir haben sehr grosse Angst
gehabt.
Wo sie bei der Sportarena angekommen sind, so erzählt Zana Sarsewi weiter, da haben die israelischen Soldaten alle Männer ins Stadion hineingeführt. Und sie, die Frauen, haben beschlossen, vor der Tür zu warten. So haben sie stundenlang dort ausgeharrt, bis es dunkel geworden ist. Nah dies nah sagen immer wieder Männer aus dem Stadion rausgekommen, alle über 40-jährig.
Wir waren ungefähr von 1 Uhr bis 8 Uhr.
Am 8. Uhr zu Abend war niemand mehr rum. Wo sind unsere Männer, haben wir uns gefragt. Da ist ein israelischer Soldat gestanden, der Arabisch geredet hat. Er war aus Palästina, hat aber in Israel gelebt. Er hat gesagt, es ist niemand mit ihnen. Gehen doch nachschauen. Wir sind reingegangen und es war tatsächlich niemand mehr rum. Sie haben sie abtransportiert. Mein Mann war 24 und der Mann von meiner Schwester 32.
Und 210 junge Männer sind verschwunden an dem Tag und bis heute nicht zurückgekommen, erzählt Sana Sarsawi. Ihren 7-jährigen Bruder hat aber überlebt. Auf dem Weg zu der Sportarena ist nämlich eine Bombe explodiert gewesen, neben der Männergruppe. Der kleine Bub ist zwar verletzt gewesen, hat aber im Tumult können entkommen und ist in ein Spital im Palästinenserlager geflohen. So hat er das Massaker überlebt. Auch die Anthropologin Rosemary Sayer hat damals im 1982 in Beirut gelebt. Sie ist vor 77 Jahren in England geboren, hat aber den grössten Teil von ihrem Leben im Libanon verbracht und ist mit einem Palästinenser verheiratet. Ausgesehen tut sie immer noch wie eine bescheidene englische Dame mit einem geklismeten Gilet und einem verschmitzten Lächeln. Kaum zu glauben, dass die feine Frau den ganzen Bürgerkrieg miterlebt hat und in dieser Zeit hier ihre Kinder aufgezogen hat. Während dem Krieg hat sie als Journalistin für verschiedene englische Zeitungen geschrieben. Sie erinnert sich noch gut daran, wie die israelische Armee in Beirut einmarschiert ist, im Sommer 1982.
It was a strange period because when the Israelis first came into Beirut, we went out to see them. Everybody was sort of looking at them and some people were taking them coffee.
Es war eine eigenartige Zeit, wo die Israelis gekommen sind, sind wir rausgegangen, um sie zu sehen. Und ein paar Leute haben sogar mit ihnen Kaffee getrunken. Die Israelis sind so einfach auf Beirut gekommen. So, wie wenn ein Messer durch den Anker gleitet.
Die palästinensische Befreiungsorganisation PLO hat den Libanon verlassen und ihre Kämpfer sind auf Tunis gegangen. Und die libanesische Armee hat den Befehl gehabt, keine Widerstandsleistung gegen die Israelis, erzählt Rosemary Sayer. So war das Lager von Sabra und Shatila auch nicht geschützt, wo die christlichen Milizen dort einmarschiert sind. Israelische Soldaten haben das Lager abgeriegelt und beleuchtet. Von einem Kontrollturm aus haben sie das ganze Lager im Auge gehabt und zugeschaut, wie die christlichen Milizen gemordet haben. Wo Rosemary Sayer am dritten Tag vom Massaker erfahren hat, ist sie sofort hingefahren.
I went to Shatila on the Saturday, where they were bulldozing.
Ich bin am Samstag auf Shatila gegangen. Bulldozer sind aufgefahren und haben Häuser umgewälzt. Am Rand der Hauptstrasse sind Leichen ausgelegt worden. Frauen haben geschrien vor Trauer und es hat Reporter und Leute vom Roten Kreuz.
Ja.
Rosemary Sayer versinkt einen Moment lang in der Erinnerung. Das Massaker sei für sie sehr überraschend gekommen, erzählt sie. Zwar hat es vorher schon Massaker gegeben während dem libanesischen Bürgerkrieg. Das Ausmaß war aber neu.
Ja, it was horrible. It was really grotesque. They say that the Lebanese forces were given or took shots.
Es war furchtbar, grotesk. Man sagt, die Milizen haben Drogen genommen, um überhaupt fähig zu sein, so etwas zu machen. Sie haben die Palästinenser als Bazillen angeschaut, als Krebsgeschwür. So ähnlich haben auch die Israelis über die Palästinenser geredet. Es hat geheissen, mit diesen Leuten kann man nur fertig werden, wenn man sie auslöscht.
These are people we just have to. There's no other way to deal with them except through extermination.
Trotzdem, sagt Rosemary Sayer, seien Täter ganz gewöhnliche Leute gewesen. die Leute, die an einem normalen Beruf nachgegangen sind, Leute mit einer Familie. Es sei eine Art ideologische Vergiftung gewesen, gekoppelt mit einer blinden Loyalität der eigenen Miliz gegenüber. Die Täter haben nicht mehr unabhängig denken, haben nichts mehr hinterfragt. Komisch dunkt Rosemary sehr, im Rückblick auch, dass Mitglieder von verwendeten Lager häufig aus der gleichen Familie gekommen sind. In ihrer Schwiegerfamilie habe es genauso palästinensische Aktivisten gegeben, wie auch ein Mitglied von einer christlichen Miliz.
It's strange to think of that now. Family connections, it made it not so alienating in a sense, what was going on.
Es ist komisch, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Die familiären Bezüge haben dazu geführt, dass man den Krieg weniger befremdend erlebt hat.
I haven't thought about it very much. Life keeps pushing you on to the next episode, which is always so different from the one before.
Ich habe mir noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht. Das Leben treibt mich immer weiter und jede Episode ist wieder so anders als die vorher. Man hat fast keine Zeit, etwas zu verdauen. Darum ist es also schwierig, in diesem Land aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Und das ist ein Nachteil für die Palästinenser, weil sie immer wieder bei Null anfangen müssen.
Which I think is a disadvantage for the Palestinians. They're always sort of starting again from zero.
Ganz von Null anfangen. So wie Zana Sarsewi in dem September 1982. Wie die anderen Überlebenden vom Massaker von Sabra und Shatila, hat auch sie müssen weiterleben.
Ich habe häufig gesagt, hättet ihr mich doch auch mitgenommen, zusammen mit meinem Mann. Ich war 19, mein Haus war zerstört, mein Mann verschwunden. Ich hatte zwei Töchter und war schwanger. Ich habe die ganze Zeit gebrüllt. Manchmal bin ich ohnmächtig geworden vor Schmerz. Es war eine sehr harte Zeit.
Zwar hat Zana Sarsewi von Leuten, die Mitleid hatten, ein bisschen Geld gekriegt. Auch die BLO hat ihren am Anfang eine kleine Rente gezahlt, weil ihr Mann dort angestellt war. Aber weil sie kein Vitamin B hatte, weil sie niemand von den PLO-Leuten persönlich kennt hat, haben die Rentenzahlungen nach einer Weile gestoppt. Die Korruption in den eigenen Reihen regt Zana Sarsewi besonders auf.
Andere Leute fahren schöne Autos und kommen eine gute Rente über, weil sie Beziehungen haben zu der PLO. Unsere Führung macht mich wirklich hässig.
Um ihre Familie durchzubringen, hat Zana Sarsewi ihr Kind bei der Frau von ihrem Onkel gelassen und ist als Näherin gearbeitet. Zu allen Männern war der Krieg ja noch lange nicht vorbei. Noch 8 Jahre lang, bis 1990, hat im Libanon der Bürgerkrieg angedauert. Zeiten von heftiger Gewalt haben sich abgewechselt mit Zeiten, wo es relativ ruhig war. Die schlimmen Ereignisse vom September 1982 konnte Zana Sarsewi nicht vergessen. Trauer und Angst haben sich tief in ihren Körper eingegraben. Ihre Beine sind voll schwarzen Flecken, kleine Blutgrinsel. Und sie hat Brustkrebs gekriegt.
Es ist jetzt 30 Jahre her und jedes Mal, wenn ich die Geschichte erzähle, habe ich das Gefühl, es sei erst gestern passiert. Ich sehe die Ereignisse von damals wie in einem Film.
Trotzdem wirkt die Frau, die in dieser bescheidenen Stube ohne Fenster sitzt und ihre Geschichte erzählt, nicht gebrochen, nicht total verzweifelt. Traurig ja, aber gleichzeitig auch stark und bestimmt. Was hat sie all die Jahre am Leben gehalten? Was hat ihr dabei geholfen, trotz allem jeden Morgen von neuem aufzustehen?
Meine Kinder haben mir geholfen, sonst niemand. Sie haben mich gebraucht, für sie musste ich müssen da sein. 10 Jahre lang haben sie allein aufgezogen.
Wo ihren Mann nach 10 Jahren immer noch verschwunden war, hat sie einen Nachbarn geheiratet. Der hat schon um sie geworben, wo sie noch ein Mädchen war. Jetzt hat sie ja gesagt, weil sie die ganze Last nicht mehr allein tragen mögen. Und mit ihm zusammen hat sie nochmal 4 Kinder bekommen. 7 sind sie jetzt insgesamt. Trotz dieser zweiten Hochzeit und obwohl jetzt mehr als 30 Jahre vergangen sind, seit ihr Mann verschwunden ist, hat Zana Sarsewi die Hoffnung bis heute nicht ganz aufgegeben, dass er eines Tages doch noch zurückkommen könnte.
لأنه الأجواء اللي كنا فيها ما كانت بتمنعهم يعني إنه يقتلوهم، يعني قتلوا قدامنا ناس.
Es hat sie ja damals nichts vom Töten abgehalten. Wenn sie ihn hätten wollen umbringen, hätten sie das doch gerade gemacht. Schliesslich haben sie damals ja 3000 Menschen vor den Augen der ganzen Welt getötet. Jedes Mal, wenn wir irgendwo Leichen gefunden haben, sind wir hingegangen und haben geschaut, ob unsere Männer darunter sind. Aber wir haben niemanden gefunden von diesen Männern, die damals verschwunden sind. Wir denken, vielleicht sind sie ja noch am Leben. Vielleicht leben sie irgendwo in Israel und es geht noch gut.
Für die Anthropologin Rosemary Sayer ist die Geschichte der Sana Sarsawi typisch für die Geschichten von vielen Überlebenden vom Massaker von Sabra und Shatila. Die Leute sind schon wenige Tage nach der Katastrophe wieder ins Lager zurückgegangen. Zwungenermassen.
Many of them were taking refuge from the war in schools in Beirut, and it was September and the schools were going to open, so.
Viele von ihnen sind vorübergehend in Schulen untergekommen. Aber es war ja September und die Schulen haben wieder mit dem Unterricht angefangen. So ist den Leuten von Sabra und Shatila nichts anderes übrig geblieben, als heimzugehen, ihre Häuser wieder aufzubauen, die Möbel zusammenzuflicken und aufzuräumen. Und das sind vor allem die Frauen gewesen, weil die Männer entweder mit der PLO auf Tunis gegangen sind oder von den Israelis in Konzentrationslager im Süden vom Libanon gebracht worden sind. Der Wiederaufbau vom Lager ist ganz den Frauen überlassen gewesen. Ich habe Bilder von Frauen und Kindern, die Steinblöcke und Wellblech schleppen.
I have pictures from Shatila of women carrying blocks of stone with their kids, you know, and sheets of corrugated iron.
Die Frauen haben damals zusammengehabt und einander unterstützt, wo sie noch können, sagt Rosemary Sayer. Das Gefühl, die Hölle gesehen zu haben und jetzt nur mit vereinten Kräften herauszufinden, das habe vielen geholfen zu überleben. Gleichzeitig sind plötzlich eine ganze Reihe von islamischen Organisationen auftaucht in den Palästinenserlager. Die sind in die Lücke gesprungen, wo die PLO nach ihrer Abreise auf Tunis hinterlassen habe. Statt dem Kommunismus, wo vorher noch viele Palästinenser und Linke im Libanon vereint hat, hat man sich jetzt immer mehr dem Islam zugewendet. Die Leute haben in dieser schwierigen Zeit Halt bei der Religion gesucht. Und so hat sich auch das Strassenbild in Sabra und Shatila ziemlich verändert.
It was the end of the short skirts and the open, you know, hair.
Es war das Ende von den Miniröcken und der unbedeckten Haar. Die Leute haben ihre Bücher von Ho Chi Minh und von Fidel Castro aus dem Gestell genommen und dafür den Koran hineingestellt.
All the books of sort of Ho Chi Minh and Castro and put the Koran. It was very gradual, you know, over time.
Das sei eine graduelle Entwicklung gewesen, sagt die englische Anthropologin, die fast ihr ganzes Leben im Libanon verbracht hat. Heute kann man sich kaum mehr vorstellen, dass in den Gassen von Sabra und Shatila jemals eine Frau mit Minirock unterwegs war. Zwar tragen nicht alle Frauen ein Kopftuch, aber doch eine gute Mehrheit. Und nackte Beine sind sogar in den heissen Sommermonaten tabu. Sowohl für Frauen wie auch für Männer. Gehen wir nochmal zurück in den September vom Jahr 1982. Damals war auch für viele Menschen in der Schweiz die Nachricht vom Massaker in Sabra und Shatila ein grosser Schock gewesen. Plötzlich ist klar geworden, dass Gut und Böse im libanesischen Bürgerkrieg nicht so einfach zu bestimmen sind, wie viele gedacht haben. Viele Schweizerinnen und Schweizer haben vorher mit den Christen und den Israelis sympathisiert. Jetzt hat das positive Bild Riss gekriegt, wie verschiedene Berichte auf Radio DRS kurz nach dem Massaker zeigen.
Echo der Zeit am Mikrofon Rudolf Burger. Das grauenhafte Massaker an wehrlosen Palästinensern in Westbeirut ist noch immer in aller Leute Munde. Weltweit wurden heute gegen das Massaker in Beirut Proteste laut. Einige Beispiele. In Italien legten mehrere Millionen Menschen eine Stunde lang die Arbeit nieder. Der japanische Ministerpräsident Senko Suzuki sprach von einer in keiner Weise zu billigenden Tat und sein gegenwärtiger Gast, die britische Premierministerin Margaret Thatcher, nannte das Massaker einen schockierenden Akt der Barbarei.
Sie hat sich im Verlauf des Libanon-Feldzugs von Israel ihre Haltung zu Israel geändert, oder nicht?
Schon ein bisschen, eigentlich, ja. Ich muss es zugeben, das stimmt also.
Ja, Sympathie. Ja, ich würde sagen, vielleicht schon nicht mehr so viel, ja.
Ja, das hat mir eine Änderung gegeben.
In welcher Richtung?
Dass der Beginn der scharf drin geht immer. Er sollte mal auch ein bisschen anders denken.
Es ist nicht alles ganz korrekt mit diesem Krieg. Auf der einen Seite müssen sich die Israelis schon schützen gegen die PLO, aber die anderen die sollten auch mal ein Land haben, das sie leben können.
Auf Druck von der internationalen Gemeinschaft hat Israel eine Untersuchung angeordnet. Und diese Untersuchung hat Ariel Sharon für mitverantwortlich befunden. Er hat als Verteidigungsminister zurücktreten, ist aber noch jahrelang im israelischen Parlament gesessen und im Jahr 2001 israelischer Premierminister geworden. Die Täter auf der libanesischen Seite sind ganz ungeschoren davongekommen. Obwohl die UNO-Generalversammlung das Massaker von Sabra und Shatila noch im Dezember 1982 als Genozid gewertet hat, sind die christlichen Milizen nie vor das Gericht gestellt worden und haben zum Teil auch noch lange hohe politische Ämter ausgeübt. Viele Jahre später, im 2001, hat es einen Versuch gegeben, Ariel Sharon vor einem Gericht in Belgien zur Verantwortung zu ziehen, weil viele Opfer haben gefunden, er sei zu einfach davongekommen. Auch Sana Sarsawi ist damals angefragt worden, als Augenzeugin auszusagen.
Es kamen Menschen, die die Dauer an Sharon.
Es sind Leute zu mir gekommen und haben gesagt, wir wollen gegen Sharon Klage haben. Wir haben erfahren, dass dein Mann beim Massaker verschwunden ist. Wir haben zugesagt.
Sana Sarsawi zeigt einen Zeitungsartikel, wo der Name von ihrem Mann erwähnt wird. Wir haben sie damals auf Belgien eingeladen, um ihre Aussage zu deponieren. Aber dazu ist es nie gekommen, weil sich das Gericht schlussendlich für nicht zuständig erklärt hat. Und mittlerweile ist es auch fraglich, ob so eine Klage überhaupt noch Sinn machen würde. Der Ariel Sharon ist bald 85 und liegt seit 6 Jahren im Koma. Der Sana Sarsawi geht es aber nicht um ihn persönlich. Ihr geht es darum, dass die Welt das Massaker nicht vergisst, das vor 30 Jahren so viel Unglück über sie und ihre Familie gebracht hat. Darum redet sie auch mit ihren Kindern immer wieder darüber, was damals im September 1982 passiert ist. Besonders ihren Sohn Ali hört dann aufmerksam zu. Er war damals ja noch nicht geboren und hat auch seinen Vater nie kennengelernt.
Ich bin Hassan Dimassi, 1984.
Ich heiße Hussein Dimassi, bin 1984 geboren und lebe seit 20 Jahren in Sabra.
Auch der Hussein Dimassi war beim Massaker von Sabra und Shatila noch nicht geboren. Er ist erst 2 Jahre später auf die Welt gekommen. Aber die Erinnerung an die Katastrophe hat ihn schon von klein auf geprägt. Er erzählt von einem Foto, das bei ihnen in der Stube gestanden ist. Dort drauf war ein 4-jähriger Bub zu sehen.
دائما كان يتركنا مجال نسأل إنه مين هذا الشخص اللي بالصورة فهذا حسن هذا مات بمزار صبرا شتيرة.
Ich habe immer gefragt, wer auf dem Foto liegt. Dann hat es geheißen, das ist die Brüder Hassan. Er ist gestorben beim Massaker von Sabra und Shatila. Aber Details über das Massaker habe ich erst viel später erfahren, als ich einen Dokumentarfilm gesehen habe. Das war schon komisch, zu wissen, dass mein Bruder so gestorben ist.
99 schaue den Film dann Mazar. Hier ist mein Mann bei diesem Ort.
Der kleine Hassan war während dem Massaker am Spielen, wo eine Bombe explodiert ist und ihn getötet hat. Es heisst in der Familie, er gleiche seinem jüngeren Bruder Hussein, der erst 2 Jahre nach dem Massaker geboren worden ist. Die beiden Brüder, Hassan und Hussein, haben sich also nie kennengelernt. Ihre Familie kommt ursprünglich von Jaffa, im heutigen Israel. Die Großeltern sind 1948, wo Israel gegründet worden ist, in Libanon geflohen. Der Vater war beim palästinensischen Widerstand aktiv. Er hat dort als Finanzverantwortlicher geschafft. Ein verantwortungsvoller Posten. Wo der Hussein klein war, war sein Vater darum fast nie daheim und hat zum Teil auch im Ausland gelebt, weil es für ihn im Libanon zeitweise zu gefährlich war.
Bei den Sarfi Hoffmann.
Wir hatten Angst vor den libanesischen Parteien, die gegen die Palästinenser im Libanon waren. Besonders, weil mein Vater ja bei den palästinensischen Revolutionären dabei war. Darum musste meine Familie häufig umziehen.
Damals, in den 80er Jahren, war ja immer noch Krieg im Libanon. Der Kampf für Palästina sei für seinen Vater lange Zeit auch wichtiger als das Wohl der Familie, erzählte Hussein. 12 Kinder hat sein Vater gezeugt, mit 2 verschiedenen Frauen. Kinder, die den Kampf vom Vater weitertragen, damit die Familie eines Tages zurück kann in die Heimat auf Palästina. Erst nach dem Ende des Bürgerkriegs in den 90er Jahren habe sein Vater gemerkt, dass seine Familie ihn brauche, sagt der Hussein. Aber ausgerechnet dann ist noch mal ein Unglück passiert.
Dann habe ich mich an einen Hadis geärgert.
Mein Vater hatte einen Autounfall. Er hat sich Arm und Bein gebrochen und konnte lange Zeit nicht arbeiten. Da mussten meine älteren Brüder und ich müssen Geld verdienen. Ich bin dann jeden Nachmittag nach der Schule arbeiten. Zu dieser Zeit war ich etwa 10 Jahre alt.
Der Hussein hat dann als Mechaniker gearbeitet und als Gemüseverkäufer. Die Schule hat dann noch bis zur 9. Klasse besucht. Palästinensische Kinder gehen im Libanon nicht in die normale Schule, sondern in die Schule von der UNO-Organisation für palästinensische Flüchtlinge. Und wenn sie krank sind, gehen sie nicht ins öffentliche Spital, sondern in ein UNO-Spital. Bis heute fühlt sich der libanesische Staat für die palästinensische Bevölkerung nicht zuständig, über 60 Jahre, nachdem sie im Libanon angekommen sind. Im Laufe der Jahre hat der Libanon die Integration der Palästinenser sogar noch erschwert. In den 90er Jahren, wo der Hussein in die Schule gegangen ist, hat das libanesische Parlament ein Dekret erlassen, wo Palästinenserinnen und Palästinenser von 72 hochqualifizierten Berufen ausgeschlossen hat. Bis heute dürfen Palästinenser im Libanon zum Beispiel nicht als Arzt oder als Anwältin
arbeiten.
Mein Vater hat dann gemeint, wenn ein Palästinenser studiert, dann arbeitet er nachher sowieso niemand anders.
Und so hat der Hussein statt zu studieren eine ganze Reihe von kleineren Aus- und Weiterbildungen gemacht. Soziokulturelle Animation mit Kind, Jugendarbeit, Erste Hilfe. Schon als Jugendlicher war es ihm wichtig, etwas für seine Gemeinschaft zu machen, sich zu engagieren, damit sich die Lebensbedingungen der Palästinenser in Sabra und Shatila verbessern. Das Anliegen von seinem Vater, sich für sein Volk einzusetzen, teilt Hussein. Aber er braucht dafür andere Mittel. Wörter statt Waffen und Bildung statt Krieg.
Die Revolution ist überall. Die Revolution gehört dem Volk. Gewisse Leute können gut schreiben, andere sind begabter als Arzt oder Ingenieur. Krieg ist keine Lösung. Heute kämpfen wir besser mit kulturellen Mitteln.
Ja, man hat keine Lösung in der Krieg. Jetzt ist diese Krieg, die Kultur. Und ich denke, dass dieses Ding in der Zeit der Fall ist.
Der Hussein nimmt mich mit zu einem Training von der palästinensischen Volkstanzgruppe, die er gegründet hat. Dabke heisst der Tanz, der im ganzen Nahen Osten in verschiedenen Varianten verbreitet ist. Eine Handvoll Buben und junge Männer treffen sich in einem fensterlosen, kargen Raum zum Üben. Einer trommelt, die anderen stehen nebeneinander, gespannt wie eine Feder und kumpelt in bestimmten Schrittfolgen durch den Raum. Es sieht elegant, manchmal auch akrobatisch aus. Im Hussein seiner Gruppe tanzen nicht nur palästinensische Jugendliche mit, sondern auch Libanesen und Syrer sind dabei. Und ihre Tänze kommen aus verschiedenen Ländern der Region. Ganz bewusst.
Es ist eine Art Kulturaustausch. Unser erstes Ziel ist es, das palästinensische Erbe wiederzubeleben. Und das zweite Ziel ist es, Arbeitsplätze zu schaffen. Man kann uns nämlich als Tanzgruppe für Feste buchen. Bis jetzt sind wir schon an mehr als 15 Hochzeiten auftreten.
Die Volkstanzgruppe ist nur eines von vielen Projekten, wo der Hussein sich engagiert. Zum Teil ehrenamtlich, zum Teil gegen einen kleinen Lohn von einer der internationalen Organisationen, die in Sabra und Shatila aktiv sind. Zusammen mit anderen Aktivisten hat der Hussein auch schon ein Haus renoviert, wo am Zusammenfallen war. Er hat Geld gesammelt, um Kinderkleider zu kaufen für die ärmsten Familien im Lager. Und in den letzten Monaten hat er angefangen, mit syrischen Flüchtlingskindern zu arbeiten. Es fliehen nämlich immer mehr Familien aus Syrien in Libanon. Und weil die Mieten im Palästinenserlager relativ günstig sind, kommen viele von ihnen dort unter. Zusammen mit anderen Freiwilligen hat der Hussein einen Kindergarten für syrische Flüchtlingskinder aufgebaut. Er fühlt sich den syrischen Kindern näher. Schließlich ist seine Familie auch aus der Heimat vertrieben worden, vor mehr als 60 Jahren. Szenenwechsel. Nur 10 Minuten dauert die Fahrt mit dem Sammeltaxi von Sabra und Shatila im Südwesten von Beirut ins christliche Quartier Ashrafieh im Nordosten. Aber die beiden Quartiere trennen Welten. Im Palästinenserlager enge, dreckige Strässli, ein quirliger Markt voller Männer mit schäbigen Kleidern und Frauen mit Kopftuch, eine ganz orientalische Atmosphäe. In Ashrafieh vornehme Boutiquen und teure französische Restaurants, man könnte meinen, man sei in Paris. Da, in dem sichtbar reicheren Teil von Beirut, treffe ich zwei Frauen auf der Strasse. Sie sind um die 50, beide sind geschminkt und tragen Goldschmuck. Sie haben eine klare Meinung über Palästinenser im Libanon.
Sie sind die Cause de notre malheur. Parce qu'ils ont provoqué la guerre en 75 pour installer les Palestiniens à la place des Libanais.
Sie sind der Grund für unser Unglück. Sie haben den Krieg provoziert. Sie wollten Palästinenser an die Stelle der Libanesen setzen. Sie sind bewaffnet und wir haben Angst vor ihnen, mehr als vor der Hisbollah. Die Hisbollah, das sind wenigstens Libanesen und sie verteidigen unser Land. Aber die Palästinenser sind bewaffnet in einem Land, das nicht ihnen gehört. Wir trauen ihnen nicht. Es gibt schon auch Palästinenser, die unter uns leben. Mit denen haben wir kein Problem. Das Problem sind die Palästinenser in den Lagern.
Die Palästinenser, die leben parmi nous, die sind gentil, die sind. Aber wir sprechen von Palästinenser, die sind armé. Die anderen nicht, die sind in den Kampf.
Eine kleine Gruppe von reicheren Palästinenserinnen und Palästinenser lebt im Libanon nicht in einem Lager. Und von diesen wenigen Privilegierten haben sich einige auch einbürgern lassen. Die meisten von ihnen sind palästinensische Christen. Aber fast zwei Drittel der registrierten palästinensischen Flüchtlinge und ihren Nachkommen leben bis heute in einem Lager wie dem von Sabra und Shatila. Den beiden Passantinnen im christlichen Quartier Ashrafieh sind die Lager ein Dorn im Auge. Ihnen wäre es am liebsten, wenn die Palästinenser zurückgängten, dorthin, wo sie vor über 60 Jahren hergekommen sind, auf Palästina.
Wir sind für die palästinensische Sache in Palästina, aber nicht bei uns. Sie haben ja ein Land, und das heisst Palästina. Man kann kein Land mehr lieben als das eigene. Da im Libanon werden sie immer Ausländer bleiben.
Ich fahre zurück auf Sabra und Shatila und erzähle dem Hussein, was mir die beiden Frauen gesagt haben. Für ihn ist die Haltung dieser beiden Christinnen keine Überraschung. Er meidet das Christenquartier Ashrafieh bis
heute.
Ich gehe nicht gerne nach Ashrafieh. Die meisten Leute dort haben Krieg gegen uns geführt. Mein Bruder ist ja damals gestorben. Auch die Leute in Ashrafieh haben Brüder, die im Krieg gestorben sind. Lass uns doch probieren, ein bisschen zu vergessen.
Für die Anthropologin Rosemary Sayer zeigen die Reaktionen der beiden Frauen im Christenquartier und vom Hussein aus dem Palästinenserlager sehr gut, wo bis heute die Fronten verlaufen im Libanon. Man kennt einander nicht und die gegenseitigen Vorurteile sind immer noch gross.
There are many Lebanese, for instance, who've never set foot in a camp, even if they're living in the environment of a camp.
Viele Libanesen haben noch nie einen Fuß in ein Palästinenserlager gesetzt, auch wenn sie gerade nebendran wohnen. Es ist vergleichbar mit den jüdischen Ghetto zu Europa vor dem Zweiten Weltkrieg. Es sind Slums, die als unzivilisiert gelten, als kriminell. Viele Libanesen sind rassistisch und schauen die Palästinenser als kulturell minderwertig an. Sie sehen sich selber als Teil von Europa und distanzieren sich von der arabischen Welt.
Emphasizing their links with Europe and their separation from the Arab world.
Außerdem denken viele Libanesinnen und Libanesen, Palästinenser nehmen die ihnen die Arbeit weg. Immerhin machen sie ganze 10% der Bevölkerung aus im Libanon. Doch das Argument haben die wissenschaftlichen Studien wieder leid, sagt die Anthropologin.
The kind of ironic thing is that Palestinians have brought quite a good deal of actually prosperity to Lebanon.
Die Ironie ist, dass die Palästinenser im Libanon sogar ziemlich viel Wohlstand gebracht haben. 1948 sind viele wohlhabende Palästinenser ins Land gekommen und haben im Libanon Geld investiert, vor allem im Tourismus und im Handel. Und die Ärmeren arbeiten bis heute als billige Arbeitskräfte auf dem Bau oder in der Landwirtschaft. Der Libanon profitiert auch davon, dass die UNO und andere internationale Organisationen wegen der Palästinenser viel Geld ins Land pumpen. Das alles vergessen die Libanesen, wenn sie sagen, die Palästinenser sollen das Land verlassen.
I think this is something when Lebanese say, you know, we want them to go, they're not really taking into account those aspects the benefits have actually enjoyed from the Palestinian presence.
In einem Punkt sind sich Palästinenser und Libanesen allerdings einig. Die Palästinenser im Libanon sollen nicht die libanesische Staatsbürgerschaft bekommen. Was in der Schweiz selbstverständlich ist, nämlich dass Migrantinnen und Migranten nach ein paar Jahren Schweizer werden können mit allen Pflichten und Rechten, dass sie gleichzeitig aber auch ihre ursprüngliche Nationalität behalten können, das ist im Libanon undenkbar. Die meisten Palästinenser sind Sunniten und wenn sie alle den libanesischen Pass überkämmten, dann wären plötzlich Sunniten im Libanon in der Mehrheit. Das passt den libanesischen Christen und Schiiten nicht. Umgekehrt, wenn die meisten Palästinenser auch gerne Libanesen werden.
Lassen Sie mich das sagen. Ich
Für was brauche ich zwei Nationalitäten? Palästinenser müssen sich überlegen, wie sie hier im Libanon leben wollen, bis sie auf Palästina zurückkommen. Wenn du eine gute Arbeit, viel Geld und den libanesischen Pass hast, dann redest du nicht mehr vom Recht auf Rückkehr.
Die Anthropologin Rosemary Sayer kennt die Denkweise gut.
In the early days, in the 50s, there were many people in the camps who thought any kind of improvement was actually.
In den 50er Jahren haben viele Leute in den Lager ihre Lebensumstände bewusst nicht verbessern. Sie haben gedacht, wenn das Leben einfacher wird, dann vergessen wir Palästina und wollen nicht mehr zurück.
People would actually forget Palestine, wouldn't want to go back.
Eine Argumentation, die heute zynisch wirkt. Mittlerweile sind ja über 60 Jahre vergangen und die Rückkehr ins heutige Israel wird je länger, desto unwahrscheinlicher. Viele Palästinenserinnen und Palästinenser im Libanon leben bis heute in ärmlichsten Verhältnissen ohne Zukunftsperspektive. Einige probieren darum, mit Hilfe von zwielichtigen Schlepperbanden auf Europa zu kommen. Andere klammern sich trotz allem an die Hoffnung, irgendwann mal in ihre Heimat zurückzukommen. Zana Sarsawi hat immer noch den Schlüssel zu dem Haus, wo vor 60 Jahren ihre Familie gehört hat, in Haifa. Der alte Schlüssel hängt gut sichtbar über der Eingangstüre. Und in einem Holzkistli hütet sie einen ganz besonderen Schatz.
Ein Italiener hat mich mal gefragt, bist du nie in Palästina gewesen? Ich habe ihm gesagt, nein, aber mein Vater hat mir von der Heimat erzählt. Sie hat mir gesagt, wir gehen auf Palästina, was soll man damit bringen? Ich habe mir Erde gewünscht. Das ist Erde von Palästina. Es ist ein komisches Gefühl für mich, die Erde anzulängen.
Auch der Hussein hat daheim Erde aus der Heimat. Der Schlüssel zum Haus von seinen Großeltern ist während dem Krieg verloren gegangen. Dafür hat der Hussein jetzt ganz frisch den Schlüssel zu seiner eigenen kleinen Wohnung. Zmitzt in Sabah und Shatila, in einem schäbigen Gässli. Innen drinnen hat der Hussein die Wohnung mit grosser Sorgfalt selber ausgebaut.
Das ist die Wohnung, in der ich werde drin heiraten werde. Eine kleine Wohnung. Wir haben zwei Zimmer, Bad und Küche. Ich habe etwa 3 Jahre lang daran gearbeitet. Ich habe alles selber gebaut und installiert. Es ist jetzt alles parat. Die Möbel, der Fernseher, der Kühlschrank. Es fehlen nur noch ein paar Sachen in der Küche.
Im Moment ist der Hussein seine Hochzeit am Vorbereiten. Seine zukünftige ist auch eine Palästinenserin aus Sabra und Shatila. Viel Platz ist nicht in ihrer Wohnung. Aber wenn die Familie wächst, dann wird der Hussein die Wohnung vermieten und etwas Grösseres suchen. Er arbeitet fest daran, dass seine Kinder einmal besser haben als er. Sein grösster Wunsch ist es aber, auf Palästina zurückzukommen. Wenn nicht er selber, dann seine Kinder oder Kindeskinder.
30 Jahre nach dem Massaker, Leben in Sabra und Shatila. Das ist eine Reportage aus dem Libanon von der Christina Capres. Bilder aus dem Palästinenserlager von Sabra und Shatila gibt es bei uns online unter srf1.ch und dort könnt ihr die ganze Sendung auch nochmal nachhören. In der nächsten Stunde nach den 9 bleiben wir noch gerade im Libanon und wir hören uns eine Geschichte an, die wie ein Märchen tönt. Dida Gigan, sie ist vor 28 Jahren im Libanon geboren, dann, wo der schlimme Bürgerkrieg war. Ihre Mutter hat sie zur Adoption freigegeben und ein Schweizer Ehepaar hat Dida adoptiert. Als Dida 18 war, hat sie angefangen, ihre Mutter zu suchen und sie hat sie nach fast 10 Jahren gefunden. An einem Ort, wo sie nie erwartet hat. Die Sendung «Menschen und Horizonte» nach den 9 hier auf SRF1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.